Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich hatte etwas kalte Hände und kalte Füße im Vorhinein, weil ich dachte, Mensch, die guten Leute kennen mich gar nicht. Ich habe noch nie hier gesprochen. Ich kriege einen viel zu großen Saal. Meine Angst hat sich mittlerweile rumgesprochen. Ich habe auch einige Leute hier bestochen. Also deswegen ist es so voll. Ich freue mich sehr, dass so viele da sind. Herzliches Hallo. Hier in Stuttgart, meiner Heimatstadt. Ich komme aus Stuttgart-Ost, da nähe Gablenberg, sprich da, wo in Stuttgart die Randgruppen wohnen. Und da gab es immer einen Wunsch, einmal auf den Killesberg. Der Killesberg ist die schönste Wohngegend in Stuttgart. Ich habe es nie hingeschafft. Und jetzt darf ich heute mal kurz als Besucher hier am Killesberg vorbeischauen. Für mich eine besondere Ehre. Zum Thema: Gott hat Großes mit dir vor. Frage der Betonung, oder? Gott hat Großes mit dir vor. Ganz schön großspurig formuliert, oder? Man könnte auch sagen, etwas unbescheiden. Und es ist ja immer noch die Frage, wie man es sagt. Also, Gott hat Großes mit mir vor. Wer kann das denn von sich sagen? Wer von uns kann das bitte sagen? So für sich sagen, so Marke, also mit mir hat Gott Großes vor und mit dir so? Wer sitzt hier heute Morgen und kann sagen, ich habe solche Pläne, solche Ideen, so viel schon im Kopf, was meine Zukunft anbelangt, eine so große Sehnsucht, dass du hier sitzt und sagst, ja, ich will für Gott was Großes reißen, wirklich groß. Was ist denn groß? Für Gott was Großes reißen, zum Beispiel in Afrika Brunnen bauen oder in Brasilien Straßenkindern helfen oder in Indien ein Waisenhaus bauen oder in Sibirien mal so richtig Gas geben. Wobei, das macht das schon Gerhard Schröder, gell? Aber nochmal ganz ehrlich, was denkst du, wenn du die Zeile hörst, Gott hat Großes mit mir vor? Sitzt du hier und denkst, großes Kino, genau das glaube ich auch. Ich brauche nur noch den letzten Klaps hier bei der Jugendmissionskonferenz und dann bin ich auch schon weg. Sagst du großes Kino oder sagst du, wenn du die Zeile hörst, großer Mist? Was heißt es dann für mich? Gott hat Großes mit mir vor, muss ich dann auch Großes leisten, großes Denken, großes Glauben? Gott hat Großes mit mir vor. Vielleicht sagst du, ich weiß zwar nicht ganz genau, was es dann für mich bedeutet, aber das hört sich für mich schon im Vorhinein stressig an. Vielleicht sitzt du auch hier heute Morgen und kannst nicht einmal denken, dass Gott groß von dir denkt. Egal wie, weißt du, ganz ehrlich zu Anfang, ich stehe hier heute früh nicht vorne, um dir und um euch zu sagen, wie es geht, wie es funktioniert, was du tun, glauben und denken musst, dass aus klein groß wird. Sondern ich bin aus einem anderen Grund hier. Du bist hier nicht heute Morgen, um in einem großen Saal einen Großsprecher zu hören, der große Töne spuckt, sondern ehrlich gesagt, ich, Theo Eisler, so wie ich hier dastehe, ich bin begrenzt. Ich mit meinem Potenzial, ich mit meinem Glauben, ich mit meinen Ressourcen fülle keine großen Säle und keine großen Zeugniseinheiten über Weltmission. Aber ich hege eine große Leidenschaft für einen Gott, der mich immer wieder auf großartige Art und Weise überrascht. Wegen seiner Großzügigkeit bin ich hier. Und wegen seiner Großgütigkeit spreche ich hier. Das Geheimnis, man muss bei ihm nicht klein beigeben. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum man dann selber nicht mehr so groß auftrumpfen muss, nicht mehr so groß rauskommen, nicht mehr so groß tun muss. Weil für ihn klein sein nie ein Problem ist, kann man gar nicht groß genug von ihm denken. Und erforderlich ist nie ein großer Glaube meinerseits, sondern es reicht mein kleiner Glaube an einen großen Gott. Gott hat Großes mit dir vor. Gott hat Großes mit mir vor. Gönnen wir uns gemeinsam etwas Zeit mit diesem wahrhaft großen Gedanken. Zu Anfang, stell dir vor, du machst den Fernseher an. Und du siehst immer, so ist es ja beim Fernsehen, egal jetzt ob normal oder mit Kabelanschluss oder so, du machst den Fernseher an und du siehst immer die drei gleichen Gesichter. Ist so. Du siehst immer Kai Pflaume, Sonja Kraus und Franz Beckenbauer. Auf allen Kanälen. Ist so. Kai Pflaume, ganz klar, mit seiner Sendung, wie heißt sie, nur das Grinsen zählt? Nee, heißt anders, gell? Nur die Liebe zählt, so ähnlich, gell? Und ich denke mir immer, Kai Pflaume, der sieht so gut aus, der hat nur froh, dass er nicht Schwabe geworden ist. Sonst hieße er Kai Zwetschge. Und dann Sonja Kraus, vielleicht kennt sie der eine oder andere, diese blonde, wandelnde Make-up-Litfaßsäule von ProSieben. Und ich denke mir immer, oh, du liebe Zeit, die arme Frau. Ich glaube, die kann sich nicht mal die Öffnungszeiten von einem Glascontainer merken. Aber die ist immer zu sehen. Und dann der dritte, der größte, wichtigste, bedeutendste unter ihnen ist ja, sind wir uns einig, ist Franz Beckenbauer. Also der tritt auf, kann alles, ist alles, das ist unglaublich. Und ich denke mir immer, woran liegt das? Und ich glaube, das Geheimnis bei Franz Beckenbauer ist, dass der so nach dem Hotdog-Prinzip funktioniert. Wusstet ihr das? Der funktioniert nach dem Hotdog-Prinzip. Das heißt, er darf zu allem seinen Senf dazugeben und was er sagt, ist eigentlich Wurst. Aber er kann alles und isst alles und vor allem, es ihm gelingt ihm auch alles. Der ist schon irgendwie entschwebt. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen dem lieben Gott und Franz Beckenbauer ist? Der liebe Gott weiß, dass er nicht Franz Beckenbauer ist. Das ist der Unterschied. Und trotzdem ist Franz Beckenbauer die Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Und das hat wahrscheinlich einen Grund, nämlich den, dass zu einer Zeit, als keiner damit gerechnet hat, als keiner einen Pfifferling auf den deutschen Fußball gesetzt hat, Franz Beckenbauer so die Deutschen im Fußball wieder nach vorne gebracht hat. 1974 als Kapitän in München den Weltmeistertitel geholt, dann als Teamchef 1990 die Weltmeisterschaft mit Deutschland und jetzt als Funktionär holt er auch noch als Organisator die WM ins eigene Land. Warum erzähle ich das? Nur um euch ein Bild zu geben, dass wenn sich Israel seine Geschichten angeschaut hat oder in die Geschichte geschaut hat, dann gab es immer wieder die gleichen Gesichter. Jeremia, Jesaja, Samuel. Das waren die Superstars des Alten Testaments, biblische Vips. Und sie waren überall in aller Munde und allgegenwärtig. Und trotzdem gab es da noch einen, der nochmal herausgestochen ist. Der war noch bedeutender, noch wichtiger. Das war quasi so die moralische Messlatte. Und das war Elia. Hätten die Leute damals gekonnt, ich glaube, sie hätten WWED-Bändchen getragen. What would Elijah do? Daran hat man sich orientiert. Er war die Lichtgestalt des Alten Testaments und wahrscheinlich deswegen, weil Israel zu einer Zeit, in der keiner mehr einen Pfifferling auf Gott gesetzt hat, er es geschafft hat, Gott wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Er stellte den Gottesdienst wieder her, er stellte Israel vor die Entscheidung, der lebendige Gott oder andere Götter, und er stellte Menschen, die in Not waren, wieder auf die Beine. Die Bibel spricht vom Nothelfer Israels. Und lass uns gemeinsam in den Text schauen, im Königebuch, da heißt es, als Elia wieder in Israel war, dieser Elia, diese Lichtgestalt, suchte er Elisa, den Sohn Schaphats, auf und Elisa pflügte gerade ein Feld. Vor ihm her gingen 11 Knechte mit je einem Ochsen gespannt und er selbst führte das 12. und letzte Gespann. Elia kam ihm auf dem Feld entgegen, warf ihm seinen Mantel über die Schultern und ging weiter. Stellt euch vor, Provinz, seltsame Szene, Landei-Episode. Und an einem Ort, wo niemand vermutet, steht plötzlich Elia im Raum. und kontaktiert diesen jungen Laufburschen und wirft mit Mänteln um sich. Und Elisa, der sein Leben lang nicht viel mehr als die Parzelle seines Vaters gesehen hat, der hört den Satz: Gott hat Großes mit dir vor. Elia, der alttestamentliche Superstar, kommt auf Elisa zu, er guckt ihn an, freundlich, charmant, direkt, einnehmend, auffordernd, herausfordernd und sagt: Gott hat Großes mit dir vor. Elisa, Gott hat Großes mit dir vor. Und Elisa wird sich gedacht haben: Also, liebe Zeit, allein dich anzuschauen ist schon der Wahnsinn, aus 2 Meter Abstand. Mit dir zu reden ist schon starker Tobak, aber bitte was? Gott hat Großes mit dir vor? Elisa sagt: Ich bin einfacher Landwirt, ich bin einfacher Agrarmann. Vielleicht sagt er auch wie im Film: Ich führe das 12. von 12 Ochsengespenden, Sir. Ich bin nur ein Bauer. Und Elisa lässt sich nicht abwenden, sondern sagt zu Elisa: Gott hat Großes mit dir vor. Und nochmal entgegnet Elisa und sagt: Also, dafür habe ich denkbar schlechte Voraussetzungen. Auf welches Potenzial, auf welches Team, auf welche Infrastruktur soll ich denn bauen? Schau dich doch mal um. Ich bin von Rindviechern umgeben. Und Elia erklärt ihm freundlich und sagt: Der Mantel ist ein Zeichen dafür, dass Gott Großes mit dir vorhat. Er hat dich berufen, er hat dich auserwählt. Das ist der erste Punkt heute Morgen. Gott hat Großes mit dir vor, weil er dich auserwählt hat. Der Mantel ist ein Zeichen dafür, dass Elisa auserwählt ist. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier sitzt. Ich weiß nicht, aus welcher Motivation du diese Veranstaltung heute Morgen auf dem Killesberg besucht hast. Und vielleicht warst du schon in der Veranstaltung oder gehst noch in ein Seminar, was ungefähr so heißt: wie mache ich mich fit für die Mission? Aber mit welchen Gedanken sitzt du heute Morgen hier? Und vielleicht sitzt du hier und du spürst, dass Gott mehr ist als eine Erfahrung, mehr ist als Tradition, mehr als nur nett und lieb und spießig sein wollen. Und trotzdem sitzt du hier und es kommt dir alles, was gesagt wird, was geredet wird, was hier an Atmosphäre herrscht, vielleicht kommt es dir vor wie ein fremder Mantel, der dir übergeworfen wird. Und du fragst: Hey, was habe ich bitteschön damit zu tun? Wieso soll ich mich in dieses Outfit zwängen? Wieso soll ich mich von Gott neu einkleiden lassen? Und wieso soll ich mich an Gottes Kleiderordnung halten? Wieso gerade ich? Da gibt es andere, versehen hier, schau, hier gibt es so viele nette Gesichter. Gut angezogen, strahlend, hervorragende Ausbildung. Ich nicht. Vielleicht hat Elisa genauso gedacht wie du. Ich glaube sogar wahrscheinlich. Aber wir müssen genau hinschauen. Dass Elia zu Elisa geht, ist kein Zufall. Elia macht es nicht aus einer Laune heraus und sagt: Ich habe mal wieder Lust auf Kleider werfen. Mal schauen, wen heute mein Mantel so trifft. Sondern wir können nachlesen, es heißt: Geh hin zu Elisa. Elia bekommt den Auftrag: Geh hin zu Elisa, den Sohn Schaphats, und salbe ihn zu deinem Nachfolger als Prophet. Gott hat Großes mit dir vor, nicht aus Zufall, sondern weil er ihn auserwählt hat. Und Gott hat Großes mit dir vor, weil er dich auserwählt hat. Was sind denn Auserwählte? Gut, gell? Also im Alten Testament und im Bund, den man den Alten nennt, da waren ja nicht alle auserwählt, sondern das war schon besonders. Da waren Propheten oder Leute wie David oder Simson, nur bestimmte waren auserwählt. Und dann im Neuen Bund gehen die Arme auseinander. Im Kolosserbrief heißt es: Zieht jetzt neue Kleider an, weil ihr von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder seid. Zieht jetzt neue Kleider an, weil ihr von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder seid. Wisst ihr, ich glaube, Christsein ist keine Krankheit, die man vererbt kriegt. Oder Christsein ist keine Familie, für die man nichts kann. Christsein ist kein Name, den man sich nicht aussuchen konnte. Christsein ist auch keine Ausrede, sondern Christen sind auserwählt worden. Du bist auserwählt worden. Christen sind keine Ausrutscher, sondern sind Menschen, die ausgesucht worden sind. Gottes Wahl ist auf euch gefallen und Gott selber will euch höchstpersönlich als seine Leute. Ich will das an einer Geschichte deutlich machen. Ich weiß noch, ich war so ein Fast-Teenie, ein noch nicht ganz Teenie. Und ich bekam von meinem Vater ein Buch geschenkt. Und zwar ein Buch von ihm. Und das war kein billiges Geschenkle, sondern mir war das persönlich wertvoll. Mir war das teuer, wertvoll. Und Papa hat mir das nicht nur geschenkt so, sondern Papa hat mir auf der ersten Seite, auf der ersten leeren Seite eine Widmung hinterlassen. Und ich habe mich schon gefreut. Ich habe mich schon über das Buch gefreut. Ich hätte mich schon gefreut, wenn er reingeschrieben hätte, meinem lieben Theo. Das wäre schon klasse gewesen. Ordentlich, wunderbar. Ich hätte mich noch mehr gefreut, wenn er reingeschrieben hätte, meinem lieben Sohn Theo. Mit freundlichen Grüßen. Aber Papa hat reingeschrieben auf diese Seite, meinem lieben Mitarbeiter Theo. Ich habe gestrahlt wie eine ganze Herde Honigkuchenpferde. Wisst ihr, ich war nicht nur Person, nicht nur Sohn, sondern Mitarbeiter. Ich, Pimpf, durfte in seinem Laden mitmachen. Wisst ihr, sein Sohn konnte sich Papa nicht aussuchen. Seine Mitarbeiter schon. Ich weiß nicht, was du denkst, wie du dich fühlst, aber lass dir sagen, du bist nicht nur Person, nicht nur Tochter, sondern Mitarbeiterin. Du bist auserwählt. Du bist nicht nur Person, du bist nicht nur Sohn, sondern Mitarbeiter. Auserwählt. Früher hat man bei Liebespaaren noch gesagt, die oder der Auserwählte. Und man hat an ihren Augen auch gesehen, dass es so ist. Weißt du, dass du Gottes Fall bist, sein Junge, sein Mädchen? Seine Liebe gilt dir ungeteilt. Seine Liebe ist nie billig, sondern immer teuer, wertvoll. Und jetzt, der Mantel ist ein Zeichen dafür, dass du auserwählt bist. Der Mantel und nicht die Schuhe, die zu groß sind, ist ein Zeichen dafür, dass Gott mit dir Großes vorhat. Er hat dich berufen, du bist auserwählt. Das steht am Anfang. Gott hat Großes mit dir vor, weil er dich auserwählt hat. Nun, die Szene, da ist der Elia, Berufungssituation, der Satz, Gott hat Großes mit dir vor, und dann ist es so, dass wenige Zeit vergeht und Elisa kriegt plötzlich mit Elia ist es tatsächlich nicht mehr zum Besten bestellt. Die besten Jahre hat er hinter sich, es wird nicht mehr lange dauern, und er wird gehen und ich werde alleine sein. Und dann sind sie in einem spannenden Gespräch, ehrliche Situation, intimer Moment. Und Elia guckt Elisa in die Augen und sagt ihm, hast du noch einen Wunsch, hast du noch einen letzten Wunsch, bevor ich von dir genommen werde, bevor ich gehen werde, sterben werde? Hast du noch einen Wunsch? Und wieder macht Elisa große Augen. Ja, Wahnsinn, was bin ich, dass ich von dieser Person, von Elia, einen letzten Wunsch bekomme? Also ich, an Elisas Stelle, ich hätte gewusst, was ich mir wünsche von Elia. Elia hatte ja diesen besonderen Mantel. Und das war kein außergewöhnlicher, also kein normaler Mantel, nicht aus der Reihe CA oder Pimki oder was man so trägt, sondern es war was ganz Besonderes. Elia hatte diesen Mantel bei sich und immer wieder, wenn er an einen Fluss kam, Wenn er an einen Fluss kam und einen Fluss überqueren müsste, dann schlug er mit diesem Mantel auf das Wasser und dann kam die perfekte Welle und das ganze Wasser links und rechts war weg und Elia konnte in der Mitte durchgehen. Ein Magic Mantel. An Elisas Stelle hätte ich mir den Magic Mantel gewünscht, als letzten Wunsch. Aber Elisa ist viel klüger und antwortet auf die Frage, was wünschst du dir, sagt er wörtlich nachzulesen, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geiste bekommen wie die anderen Propheten. Er sagt bei Luther, dass mir zwei Anteile von dir zufallen, zwei Anteile von deinem Geiste. Mit zwei Anteile sind gemeint das Erstgeborenenrecht. Elisa sagt nichts anderes als, ich möchte gerne dein Sohn sein. Vielleicht noch besser, ich möchte gerne dein Sohn im Geiste sein. Das hat Elisa schon gespürt. Und deswegen wünscht er sich das. Wisst ihr, ich bin froh, dass Jesus seine Jünger nicht gefragt hat, was sie sich wünschen, was er da lassen soll. So ganz am Ende. Was hätten die sich alles wünschen können? Ich habe immer Angst. Aber als Jesus geht und seine Jünger zurücklässt, ist es so, dass er sagt, ich gehe in den Himmel, aber ich lasse euch den Geist da, der bei euch wohnen wird. Ich gehe, aber ich bleibe selber bei euch. Der Vater, der Sohn und der Geist ist eine Person. Ich werde nicht mehr da sein, aber ich lasse euch die Kraft in dieser Welt, mit der ihr alles schaffen könnt. Elisa hat es gewusst, wissen wir es auch. Nachzulesen, 2. Könige, da heißt es, aufgewühlt packte Elisa seine Kleider, riss sie in zwei, dann hob er Elias Mantel auf, der zu Boden gefallen war, und ging zum Jordan zurück. Wie vorher sein Lehrer Elia, schlug er mit dem Mantel auf das Wasser und rief, wo ist der Herr, der Gott Elias? Da teilte sich das Wasser nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Als die Jünger, die den beiden Männern aus Jericho gefolgt waren, Elisa zurückkommen sahen, sagten sie zueinander, der Geist Elias ist nun auf Elisa übergegangen. Wer hat die perfekte Welle ausgelöst? Wer hat das Wasser an die Seiten geschoben? Wer hat es möglich gemacht? Wer hat die Dynamik und Kraft? Nicht der Magic Mantel, sondern Elias Geist hatte Kraft. Und so ist es immer. So ist es immer. Wir Christen, so wie ich hier stehe, ich löse nichts aus, sondern Gottes Geist löst etwas aus. Christen bewegen nichts in dieser Welt, aber Gottes Geist bewegt etwas durch sie in dieser Welt. Es stimmt, dass wir aus uns heraus nicht in der Lage sind, Großes zu bewegen, aber Jesus selber. Er schenkt uns seinen Mantel als Zeichen, nicht nur seiner Auserwählung, sondern für uns zur Ausstattung. Seine Kinder bekommen seinen Geist. Und wenn du auch fragst, wie soll ich das bewerkstelligen? Wie soll ich das schaffen? Ich habe doch keine Kraft. Dann ist es wahr, dass sein Geist, seine Kraft, seine Liebe, seine Vergebung in dir es schaffen kann. Und das gebacken kriegt, was du nicht gebacken kriegst. Das wusstet ihr schon, gell? Mit dem Geist. Aber wir haben ein anderes Problem, glaube ich. Ich hatte ein altes Auto. Einen alten Golf, der war echt alt. Er hat mehr Öl gefressen als Benzin. Und ich wollte es billig machen als Student und bin nach Gommering gegangen, zu einem Türken, Osman Kurban. Und ich sagte, Osman, bringst du mein Auto nochmal durch den TÜV? Besteht noch Hoffnung? Nach zwei Tagen klingelt das Telefon, ich nehme ab und sage, hier, Osman, meldet sich die Stimme am Apparat. Ich sage, und? Wie sieht's aus? Oh, sagt er, sieht schlecht aus, Kollege. Woran liegt's? Dann sagt er, oh, Motor ist gut, Problem sind die anderen Teile. Der Motor war noch gut, der war ausgewechselt worden nach was weiß ich wie viel Kilometer, aber die sonstigen Teile, Bremsen, Kupplungen, Unterboden durchgefressen, hören Sie auf. Problem waren die anderen Teile. Kraft, PS war an Bord. Problem waren die anderen Teile. Wisst ihr, was unser Problem ist? Wir haben alle, so wie wir hier sitzen, Gottes Kraft, seine Liebe, seine Vergebung, seine Dynamik an Bord. Problem ist was ganz anderes. Problem ist, dass wir Beziehungen führen und irgendwann bleibt nichts anderes zurück als ein Nein. Und es bleibt ein leerer Raum mit einem großen Nein. Oder du hast für einen Traum gelebt. Du wolltest es erreichen. Und irgendwann bleibt nichts anderes zurück als ein Nein. Oder wie viele von uns sitzen hier und fressen stillschweigend ein verletzt unglückliches Nein in sich hinein. Und wir schauen in den Spiegel und wir genügen nicht den Ansprüchen, die wir an uns selbst und das Leben haben. Und deswegen, das ist das Schlimmste, sagen wir irgendwann Nein zu uns selbst. Weißt du? Du kannst hier sitzen und du kannst ein riesiges Ja zu Jesus haben. Du kannst ein riesiges Ja zur Mission haben und aber gleichzeitig heimlich, still und leise ein noch größeres Nein zu dir selber. Und an dieser Stelle gibt es nur eins. Wenn nur noch Verneinungen durch deinen Kopf, durch dein Gehirn, durch dein Herz geistern, kann nur noch eines helfen. Und zwar hat es Martin Luther formuliert, dass wir Gottes Geist bekommen. Martin Luther hat gesagt, Gottes Geist ist es, der uns lauter Gewissheiten, der uns Bejahungen ins Herz schreibt. Es ist Gottes Geist, der aus deinem Nein ein Ja machen kann. Und es ist Gottes Geist, der das Nein deiner Seele, die sich so hart anfühlt wie ein Stein, ein Ja machen kann. Der Mantel ist die Ausstattung. Der Mantel ist Gottes Geist, der dir ein Ja ins Herz schreibt. Unten in der Stiftskirche in Stuttgart steht eine wunderschöne Bildhauerei. Und zwar heißt es der Schutzmantel Christus. Da steht die Figur des auferstandenen Jesus, die Arme ausgebreitet, über seinen Armen liegt ein großer Mantel. Und unter diesem Mantel stehen Figuren, seine Leute, Witwen, Waisen, Kinder und verwundete Soldaten aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Unter seinem Mantel stehen seine Leute, geschützt, geborgen, gut aufgehoben. Weißt du, die Ausstattung, die für dich bereit liegt, die Ausstattung, die für dich bereit liegt, ist keine Uniform und auch keine Arbeitskleidung, sondern ein Schutzmantel. Und unter diesem Schutzmantel lässt sich gut leben. Gott hat Großes mit dir vor, weil er dich auserwählt hat. Gott hat Großes mit dir vor, weil er dich ausstattet mit seinem Geist, mit seinem Ja zu dir. Und das Letzte, Gott hat Großes mit dir vor, weil er dich aus der Tiefe holt. Noch eine Geschichte. Hier sitzen einige, die mit mir zusammen auf Freizeit waren in Adelboden, da habe ich die Geschichte schon mal erzählt. Ich erzähle sie noch einmal. Ich war 9 Jahre alt. Und für mich mit 9 war alles neu. Meine großen Brüder, die durften immer schon auf Sommerlager gehen, auf Sommerfreizeiten. Aber ich war noch nie dabei gewesen, guckte nur immer so. Und zum ersten Mal ging es auf meine erste Freizeit, auf das erste Zeltlager. Das heißt, ich war zum ersten Mal im Leben länger als 3 Tage weg. Und ich ging auf ein Jungschar-Zeltlager für Buben von 9- bis 13-Jährige. Und ehrlich gesagt, ich war für 9-Jährige etwas klein geraten. Also, ich war blond und sah aus wie Michel aus Lönneberger. Und ich wollte eigentlich immer Carlson vom Dach sein, aber ich war damals noch nicht dick genug. Und ich war immer unterwegs draußen zu Hause und hatte immer so vom Kicken her so Fallobsbeine. Da haben mich meine Klassenkollegen immer damit aufgezogen. Und das Schlimmste war, ich als Neunjähriger mit älteren Geschwistern, ich musste immer die Klamotten meiner älteren Brüder auftragen. Ich habe 3 ältere Brüder. Ich habe nie neue Klamotten gehabt. Ich habe immer nur alte Klamotten, also immer nur alte Klamotten gehabt. Und dann, wenn ich dann am Dienstag vor der Türe stand und auf dem Weg zur Schule, da habe ich immer die Angst gehabt, irgendwann nimmt mich mal die Altkleidersammlung mit. Und ich war auf diesem Jungschallager, ich war hochmotiviert, ein Pimpf, aber vorne dabei. Und dann, erster Abend meiner ersten Freizeit. Und sie gingen mit uns auf eine Anhöhe durch den Wald. Und dann sagten sie so, und jetzt hier stehen bleiben. Und ihr seht hier, es gibt hier eine Schlucht, ein kleines Tal. Auf der anderen Seite geht es wieder hoch. Da drüben seht ihr so ein Licht. Und wir, ja gut. Und jetzt müsst ihr von hier alleine durch den Wald, durch die Schlucht hinunter und wieder hochgehen. Und wenn ihr drüben angekommen seid, dann seid ihr richtig mutige Jungschaler. Und die Mitarbeiter hatten nichts Besseres vor, als dann in die Büsche zu liegen und uns Pimpfe zu erschrecken. Es war stockfinster. Es war irre kalt und ich hatte Hammerschiss. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst heute Morgen. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken du hier sitzt, aber ich kann dir eines sagen. Elisa muss sich genauso gefühlt haben. Elisa in der Situation, dass Elia geht, dass er nicht mehr da ist. So groß das Schauspiel dann ist, was dann kommt und er mit einem Streitwagen in den Himmel fährt, aber plötzlich ist Elisa allein, er ist auf sich alleine gestellt. Und da ist niemand dabei, der mit ihm geht. Mit welchen Gedanken sitzt du heute Morgen da? Was denkst du? Wohin gehst du alleine? Nach Hause alleine? In deinen Beruf alleine? In deine Beziehung zurück alleine? In deinen Traum zurück alleine? Elisa kriegt es mit der Angst zu tun. Müsste doch, oder? Und dann habe ich eine sehr gute Freundin von mir auf eine Beobachtung aufmerksam gemacht, eine Entdeckung. Elisa steht nicht an irgendeinem Fluss, sondern er steht am Jordan. Und in der Geschichte Gottes mit seinem Volk markiert das Überschreiten des Jordans immer einschneidende Situationen. Abraham und Sarah verlassen ihr Land jenseits des Stroms. Israel durchschreitet das Schilfmeer und Josua und Israel müssen, bevor sie in das neue Land kommen, über den Jordan. Selbst David flieht über den Jordan und kehrt über den Jordan als König zurück. Also, alle Gründerer, alle Wanderer, alle Bewohner, alle Heimkehrer, alle müssen durchs Wasser, über den Jordan. Der Weg ins Neuland geht durch den Fluss. Und dieser Fluss, und das ist die Entdeckung, dieser Fluss liegt nicht oben, sondern unten. Der Jordan liegt in einer tiefen Senke. Jordan heißt wörtlich übersetzt herabsteigend oder zur Erde. Und in Israel wird das Tote Meer, der große Salzsee, der mit seinen 400 Metern unter dem Meeresspiegel liegt und damit der tiefste Punkt der Erdoberfläche darstellt, der wird im Norden durch den Jordan gespeist. Wisst ihr, ganz unten. Nicht himmelhoch, sondern ganz unten erreicht Elisa Gottes Ja. Der Mantel ist nicht nur Zeichen der Auserwählung, der Mantel ist auch nicht nur Zeichen der Ausstattung von Gottes Ja, sondern der Mantel ist auch Symbol dafür, dass Gott Elisa aus der Tiefe holt und weil er ihn durch die Tiefe hindurchzieht, Tieferes mit ihm vorhat. Wo die Hoffnung fast in der Versenkung zu verschwinden droht, liegt der Wendepunkt zum Neuland. Und im Jordan zeigt sich, dass Gott einer ist, der in die Tiefe mit uns geht. Er steht in der Tiefe bei uns, er steht im Fragen neben uns, im Sterben an unserer Stelle. In der Enge verwandelt er das Alte in das neue Leben und bringt uns auf die andere Seite, nach Hause. Vielleicht sitzt du hier und fühlst dich auch wie ein Knirps, wie ich damals. Aber dann lass dir sagen,
Gott steht auf deiner Seite. Und nicht irgendwo, sondern in dem Nein deines Lebens und in der tiefsten Tiefe deines Lebens. Das ist der Ort, wo er dir begegnen will. Und das ist der Ort, wo er seinen Mantel um dich legen will. An dieser Stelle und an keiner anderen. Gott ist keiner, der wie ein komischer Jungscharleiter sagt, jetzt lasse ich dich allein. Jetzt geht's in die Mission. Jetzt musst du irgendwann was für mich tun. Und wenn du dann 2 oder 3 oder 4 Jahre weg warst, dann warte ich wieder auf dich. Und wenn du das geschafft hast, wenn du die Sprache gelernt hast, wenn du genug Entbehrungen auf dich genommen hast, dann bist du mutig und gut und ein treuer Christ. Gott ist kein komischer Jungscharleiter, der uns allein durch die Täler unseres Lebens laufen lassen würde und oben im Himmel auf uns wartet, für alle, die es geschafft haben, durchzuhalten. Nein, das andere ist die Wahrheit und das andere ist der Fall. In der tiefsten Tiefe, da wo du dich ganz alleine fühlst, so wie Elisa, da kommt Gott und er legt dir seinen Mantel, seinen Schutzmantel um. In der tiefsten Tiefe kannst du erleben, dass du geborgen bist, gut aufgehoben, beschützt. Weil Gott dich nicht aufgibt, gibt es keinen Grund mehr aufzugeben. Josua hat es erlebt und Elisa erlebt es auch. Er zerreißt seine alten Kleider und er schnappt sich den Mantel. Zerreißt seine Kleider, schnappt sich den Mantel. Du sitzt hier vielleicht mit deinen alten Klamotten, mit deinen alten Kleidern. Aber lass dir sagen, nicht alles, was alt ist, ist auch gut für dich. Was musst du zurücklassen? Welche Klamotten musst du heute Morgen ablegen? Welche Kleider sind dir im Weg? Gott hat seinen Mantel für dich. Und wann legen wir einen Mantel an? Wir legen einen Mantel an, bevor wir gehen, bevor wir hinausgehen. Mission heißt hinausgehen. Aber ihr werdet angezogen. Gut angezogen, bestens angezogen von dem, der den Mantel für euch hat. Lasst euch anziehen. Ihr seid Auserwählte, ihr seid Ausgestattete und ihr seid die, die Jesus aus der Tiefe nach Hause liebt, aus der Tiefe seines Herzens. Lass uns beten. Jesus, danke für diesen Morgen. Du kennst uns, wie niemand uns kennt. Und du siehst unsere Seele, wie niemand sie sieht. Dein Blick gilt unserem Herz. Und in diesem Herzen siehst du, was uns fehlt, was uns umtreibt. Du siehst die Verletzungen unseres Lebens, die Wunden unseres Lebens. Und du siehst, wie viel Nein durch unser Leben geistert. Wir brauchen deinen Geist, der Ja zu uns sagt, der uns Bejahungen ins Herz schreibt. Pass du auf uns auf, Jesus. Und lege du uns deinen Mantel um. Und alles, was wir jetzt noch ablegen wollen, an alten Kleidern, sagen wir dir jetzt. So zieht jetzt an die neuen Kleider, weil ihr von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder seid. Amen.